Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Beim Wort NPR, National Public Radio, geraten selbst hierzulande viele Menschen ins Schwärmen. Da werden echte Geschichten erzählt, emotionale Interviews geführt. Da wird geweint, gelacht und dazu gibt's dann noch tolle Musiksendungen und natürlich This American Life. Aber wie lange wird's das noch geben? Das kann man heute schon mal fragen, nachdem US-Präsident Donald Trump nicht nur Gelder gestrichen hat, sondern jetzt auch die Gesellschaft abwickelt, die diese Gelder verteilt. Dazu gleich mehr. In unserer Sommerserie Kunst und Klima geht's heute in den Theaterbetrieb zusammen mit dem Dramatiker und Regisseur Thomas Köck, der unter anderem die preisgekrönte Klimatrilogie verfasste. Ihn interessiert vor allem eine fossile Mentalität, wie er sagt, der man sich erstmal bewusst werden müsse. Mehr dazu im zweiteiligen Gespräch mit Thomas Köck. Und der Kunstverein Hannover zeigt Werke des indigenen Künstlers Raven Chacon, die von bildhauerischen Arbeiten bis zu Live-Performances reichen. Und damit herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe. Dass US-Präsident Donald Trump die Medienlandschaft des Landes auf Kurs bringen will, ist nicht wirklich neu. Den Zugang zum Weißen Haus hat er bereits beschränkt, der Auslandsberichterstattung die Gelder gekürzt. Kritische Journalisten werden eingeschüchtert mit der Androhung von Klagen. Kürzlich wurde im US-Kongress beschlossen, dass dem öffentlichen Rundfunk bereits bewilligte Gelder gestrichen werden. Und jetzt stellt die für die Finanzierung wichtige Gesellschaft CPB ihren Betrieb ein. Die Belegschaft, die soll bis Ende September entlassen werden. Frage an Doris Simon in Washington zunächst zum Verständnis. Was genau regelt denn diese CPB? Verteilt die Gelder an die verschiedenen Radiostationen?
Ja, die CPB, also Corporation for Public Broadcasting, die vergibt die staatlichen Mittel. Du hast gesagt, die der Kongress schon bewilligt hatte und jetzt wieder zurückgenommen hat. Und sie vergibt sie vor allem an Radiosender wie NPR, das öffentliche Radio, und Fernsehsender wie PBS, öffentlicher Rundfunk. Und die CPB schaut besonders drauf, dass die Gelder fair verteilt werden. Das heißt, in den USA, viel geht in den ländlichen Raum, weg von den Küsten an kleinere Stationen in der Fläche. Die CPB produziert selbst keine Inhalte. Ihre Aufgabe, jedenfalls bisher, als es sie noch gab, war dafür zu sorgen, dass es weiterhin unabhängigen Journalismus gibt und dass es Vielfalt gibt im Programmangebot und Information. Also nicht nur kommerzielle Anbieter mit viel Musik oder Radios, die religiös inspiriert sind, die gibt's ja auch häufig in den USA.
Das heißt, in dem Moment, wo eine CPB entscheidet, dort im ländlichen Raum haben wir vielleicht einfach auch wenig Berichterstattung, so wie das ja überall ist. Geben wir Gelder rein, wenn sie das dann nicht mehr tut, dann nimmt den Platz natürlich jemand anders ein.
Ja, vor allem werden nicht alle Stationen, nicht alle kleinen Sender, und es sind wirklich Kleinstsender oft, im ländlichen Raum überleben können. Ich habe das gesehen, ich war zum Beispiel in Alaska, da gibt es einige Kleinstsender, die ganz wichtig sind für den Zusammenhalt der Gemeinschaft in diesen Gegenden, weil die natürlich lokale und regionale Informationen hat. Da kann jeder vorbeigehen, der etwas braucht oder etwas auch zu sagen hat. Die sind weit über, ich sag mal, Welt- und US-Informationen hinaus für die Community ganz wichtig. Auch wichtige Informationen in dem Sinne, dass sie zum Beispiel Unwetterwarnungen herausgeben. Und all diese Stationen, und von denen gibt es wirklich 1000, die können nicht überleben, wenn das Geld eben nicht mehr kommt. Und jetzt kommt es nicht mehr, weil es hier in den USA ja nicht so ist, dass es irgendwelche Gebühren gibt, die die Sender finanzieren, sondern für viele gab es nur das Geld von dieser zentralen Stelle aus Washington, vom Kongress bewilligt, und Spenden. Manche haben auch noch etwas Werbung, aber das macht einen kleineren Teil aus. Und mit den Spenden ist es eben auch so eine Sache, denn auf dem Land, da ist das Spendenaufkommen nicht so hoch. Und wenn jetzt die CPB nicht mehr da ist, dann führt das eben auch zu einem Verlust von, ich sag mal, qualitativ guter Information. Denn in diesen strukturschwachen Regionen, da gibt's schon lange keine Zeitungen mehr. oft auch keine Online-Webseiten mit journalistischen Standards, die es in manchen Staaten gibt, in anderen nicht. Und ganz viele Menschen in den USA bekommen ihre Informationen jetzt schon nur noch über die sozialen Netzwerke und da eben oft nur eine Meinung reingespült.
War dieses Ende von CPB nach den jüngsten Beschlüssen im Kongress nur eine Frage der Zeit?
Ja, ich würde sagen ja, denn wir sehen seit dem Amtsantritt von Donald Trump jetzt im Januar, dass Dinge, die Republikaner oder die MAGA-Basis von Donald Trump, seine Anhängerschaft, sich schon lange gewünscht haben und schon lange versucht haben umzusetzen, dass die jetzt umgesetzt werden. Und die Finanzierung von öffentlichem Journalismus, Qualitätsjournalismus über die CPB, über eben Steuermittel, die war vielen Republikanern schon jahrzehntelang ein Dorn im Auge. Es hat immer wieder Versuche gegeben, die Mittel zu streichen. Und jetzt ist es wie bei ganz vielen anderen Dingen, die auf der Agenda standen, die unter anderem ja auch Teil von Project 2025 waren, also diesem 900-Seiten-Vorhaben konservativer und rechter Gruppen vor der Wahl von Donald Trump. Und jetzt, wie gesagt, wird es umgesetzt.
Doris, die Medienlandschaft unter Donald Trump, die hat sich ja bereits verändert, enorm auch in den letzten Monaten. Spürt man denn, dass in den Medien, in der Berichterstattung der Widerstand nachlässt?
Widerstand ist, daher habe ich ein bisschen Probleme mit Widerstand, weil es ja nicht um Widerstand geht gegen irgendeine Regierung, sondern darüber zu berichten, was die Standards sind und was die US-Regierung tut.
Also kritische Berichterstattung.
Und ja, eine kritische Berichterstattung, die sagt, was ist. Und da würde ich sagen, ist das Bild zweigeteilt. Es gibt Medien, die nach wie vor genau das tun. Auch viele der traditionellen Medien. Es gibt aber auch einige Dinge, die seltsam sind, nenne ich sie mal. Zum Beispiel, wenn große Fernsehsender wie ABC einem Vergleich mit einer Klage, einer Privatklage von Donald Trump zustimmen, obwohl ganz klar ist, dass der Sender die Privatklage gewonnen hätte. Da gab es gar keinen Zweifel daran. Trotzdem hat ABC zugesagt, 16 Millionen zu zahlen. Das andere ist, du hast es vielleicht mitbekommen und die Hörer auch, die Late-Night-Show von Stephen Colbert, eine sehr beliebte Sendung hier auf CBS, die oft kritisch umgegangen ist mit Präsident Trump, ist eingestellt worden. Und zur selben Zeit, als die Muttergesellschaft von CBS eine Fusion mit einem anderen großen Konzern vorgenommen hat. Das war lange in der Schwebe gewesen. Und das hat halt alles ein Geschmäckle. Oder die Washington Post. Die Washington Post berichtet immer noch kritisch, aber wir wissen, dass Eigentümer Jeff Bezos von Amazon sich gewünscht hat, dass der Meinungsteil, das ist seine eigene Redaktion innerhalb der Washington Post, dass er sich demnächst nicht so sehr mit politischen Themen beschäftigen soll, sondern mit Themen, die die Menschen bewegen. So ähnlich hat er sich ausgedrückt. Und es gibt einen großen Exodus von guten Journalistinnen und Journalisten bei der Washington Post. Es ist zwar jetzt noch nicht, wie ich sagte, dass die ganze Zeitung irgendwie nicht mehr ordentlich recherchiert oder kommentiert, aber man weiß eben nicht, was jetzt kommt.
Doris Simon aus Washington über das bevorstehende Ende der Rundfunkfinanzierungsgesellschaft CPB. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Raven Chacon, Kunstinteressierte werden den Namen vielleicht schon mal gehört haben. Pulitzer-Preisträger, Dokumentarkünstler und Native American, der die Traditionen des Navajo-Stammes in die White Cubes der Welt bringt. Für seine Kompositionen verwendet er Abflussrohre oder Zigarillospitzen, Blasebalg oder Trillerpfeife. In seinen Partituren zitiert er die grafischen Muster der Navajo. Und thematisch kreisen die Werke um Ökologie, indigene Identität und historische Narrative. Jetzt sind sie auch in Deutschland zu sehen, im Kunstverein Hannover. Simone Reber war für Fazit dort.
Der weißgestrichene Saal im Kunstverein Hannover ist so hell erleuchtet, dass man das Gefühl für oben und unten, rechts und links verliert. Der Eindruck der Schwerelosigkeit passt zum Klang der Vogelstimmen, die durch den leeren Raum schwirren. In der faszinierenden Ausstellung Conductus des Navajo-Diné-Künstlers Raven Chacon kann man den Klang körperlich spüren. Raven bedeutet im Englischen Rabe. Der Zusammenhang mit den Vogelstimmen in seinem Werk ist allerdings keine Absicht, lacht der Künstler.
Not intentionally. It's a sound that keeps coming up in the work.
Vielleicht ist es ein roter Faden, weil Vögel sehr wichtig sind in vielen von unseren Geschichten, den Geschichten der indigenen Völker. Aber ich glaube, überall auf der Welt kennen Leute Geschichten von Vögeln. Vögel sind Musiker.
Aviary, Voliere, der Titel beinhaltet beides, den freien Flug und die Gefangenschaft der Vögel. Die Arbeit entstand im vergangenen Jahr für die Academy of Arts and Letters in New York. Sie hat ihren Sitz in dem ehemaligen Haus des Ornithologen John James Audubon.
At the same time, this building that I was invited to present in.
Gleichzeitig hatte das Gebäude 9 Sekunden Nachhall. Ein Haus mit viel Echo. Es war der perfekte Ort, um Vögel nachzuahmen. Es gab ihnen eine Distanz, die nirgends sonst möglich gewesen wäre.
In
dem Werk von Raven Chacon geht es immer wieder um das Land, das der indigenen Bevölkerung geraubt wurde. Es geht um die Erfahrung von Gewalt in der amerikanischen Geschichte, sagt Christoph Platz-Gallus, der Direktor des Kunstvereins Hannover.
Er arbeitet ja nicht nur mit Sounds, sondern auch der Abwesenheit derer. Die Abwesenheit der Musik, die Stille, die Abwesenheit von Geräuschen, die Präsenz durch ein Negativum ist, glaube ich, was bei ihm eine ganz zentrale Rolle spielt.
Für seine frühe Videoinstallation Report hat Raven Chacon eine Partitur für Pistolen und Gewehre geschrieben. Die Musiker stehen wie Jäger in der Landschaft, Notenständer vor sich. Auf den Blättern ist der Rhythmus der Schüsse notiert. Das Gewehr im Anschlag gibt Raven Chacon mit dem Fuß den Rhythmus vor.
Um Komposition zu verstehen, habe ich ein Instrument gesucht, das völlig eingeschränkt war, bei dem man weder die Tonhöhe noch die Lautstärke oder die Klangfarbe kontrollieren konnte.
Das hochfliegende, vielstimmige Tirillieren der Vögel in dem einen Saal, der harte, trockene, monotone Klang der Schüsse im anderen Raum, da wird der Unterschied hörbar zwischen Leben und Tod. Den politischen und historischen Bezug seines Werks definiert Raven Chacon in Grafiken, mit denen er Musikerinnen der First Nations und Native Americans die Ehre erweist. Benannt ist der Zyklus nach der Lehrerin Sitkala Shah, die schon 1913 die erste indigene Oper, The Sundance Opera, komponierte. Für Hannover hat Raven Chacon eine Performance mit 3 unterschiedlichen Chören aus der Stadt konzipiert. Zur Generalprobe stimmen sich der Jazzchor After Six, das Vokalensemble Vox Eterna und der ukrainische Frauenchor Kalina ein. Für die Chorleiterin Antje Ritterbusch liegt der Reiz des Zusammenspiels darin, sich ganz auf die Ungewissheit einzulassen.
Wenn die Sängerinnen in Vertrauen und in Verbindung sein können und das Neue, das Unbekannte als etwas Schönes, Aufregendes begreifen können und wenn, das sind die schönsten Momente in der Musik, wenn es mehr ist als die Summe ihrer Teile.
Die 3 Chöre verteilen sich in der Ausstellung. Während sie singen, läuft der Künstler aufmerksam horchend durch die Räume. Am Ende treffen sich alle im zentralen Saal. Auf einmal erklingt zwischen den Menschenstimmen ein Krähen und Krächzen. Raven Chacon hat seine Soundinstallation zugeschaltet. Da erfahren Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit dem Publikum den beglückenden Moment, in dem ein Kunstwerk entsteht.
Conductus, Simone Reber über die Ausstellung mit Werken von Raven. Chacon zu sehen im Kunstverein Hannover bis zum 10. August. Und am 7. August gibt es eine Solo-Performance von ihm.
Kultur und Klima. Über das Umdenken in Architektur, Theater, Kunst und Gesellschaft.
Ja, und heute bei Fazit geht es in unserer Reihe ums Theater. Dort wird ja schon seit einigen Jahren das Thema Klimawandel verhandelt. Man könnte vielleicht sogar sagen, wurde, denn es ist ein bisschen ruhiger geworden, wie ja auch im großen Weltgeschehen der Klimakurs dreht. Der Dramatiker und Regisseur Thomas Köck hat schon vor 10 Jahren Klimastücke geschrieben, die Klimatrilogie und Solastalgia über den Verlust von Heimat. Vor dieser Fazitsendung sprachen wir darüber, wie man Klima auf die Bühne bringt und ob sich auch die Produktionsbedingungen im Zeichen des Klimawandels ändern müssen. Guten Tag und hallo.
Hallo, guten Tag.
Ja, wie würden Sie das sehen? Ist denn das Thema Klima im Theater ein bisschen ins Hintertreffen geraten? Gab es einen Zenit, der möglicherweise überschritten ist?
Ich würde sagen, das Thema wurde gesetzt. Und dann ist das, glaube ich, so, Theater ist ja Teil von einer Entertainment-Industrie und so weiter, ist ja üblich, dass sozusagen andere Themen wieder in den Fokus geraten. Die Leute wollen irgendwie, denken sich so, jetzt haben wir, also so Zitat, ne, jetzt haben wir sehr viel über Thema ABC gesprochen, lass mal wieder was anderes machen und so. Verschwinden wird das Thema definitiv nicht. Ich glaube, dass es eher in so Wellen wiederkehrt. Ich glaube, das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert werden, wenn das 20. das der sozialen Bewegungen war, wird das 21. Jahrhundert das sein, in dem ökologische Fragen und sozialökologische Fragen also eines der wichtigsten Themen werden.
Also nach wie vor. Theater ist ja auch immer Avantgarde. Im besten Fall. Mhm. Wobei, da können wir vielleicht auch gleich drüber reden. Was ist denn, wenn sozusagen eine Avantgarde weiterzieht thematisch? Also ist es vielleicht auch bedenkenswert, dass man gedanklich weiterzieht und nicht weiter dran bleibt?
Ja, also man muss, glaube ich, so ein bisschen Produktionsweisen und Themen unterscheiden, glaube ich. Also da muss man sowieso erstmal sagen, der Großteil der Klassiker, die im Theater gespielt werden, wurde vor dem fossilen Zeitalter geschrieben. Das heißt, ganz viele Denkweisen, ganz viele Automatismen, ganz viele Fragen, die eigentlich Theater sozusagen von der Klassik her sozusagen auszeichnen oder die so dieses Medium immer wieder auch thematisiert, kommen eigentlich ohne einen bestimmten Rekurs auf sowas wie das fossile Zeitalter aus. Und das meine ich jetzt gar nicht nur als Thema, dass man es richtig benennt, so wie das in der Klimatrilogie oder so der Fall war, sondern tatsächlich, dass das wie in Nebenspuren wie auftaucht oder in Seitenspuren. Ein ganz prominentes Beispiel sind dann so Texte, zum Beispiel bei Heiner Müller tauchen dann immer wieder so Rekurse auf die Unterwerfung der Natur durch die Maschine und so weiter und so. Das ist gar nicht dann so explizit gesetzt, aber diese Sachen tauchen dann auf und das, sozusagen das klassische Repertoire-Theater, dem fehlen da tatsächlich auch eine ganze Reihe von Texten, von Auseinandersetzungen, weil sozusagen immer wieder ein bestimmtes Set an gleichen Texten, die eigentlich vor einer bestimmten Zeit verfasst wurden, aufgeführt werden.
Das heißt, wir brauchen eigentlich neue Texte, die das behandeln, weil sonst kommt es nicht vor oder man muss sich ganz arg anstrengen, um diese Seitenstränge in den Klassikern, die vielleicht irgendwie dieses Thema berühren, überhaupt rauszuarbeiten.
Genau. Dann packt man sozusagen wieder mal die Klassik aus und sagt, lass uns jetzt mal irgendwie Sophokles auf die Natur hinlesen oder auf den Klima. So. Und dann nächste Spielzeit lesen wir ihn sozusagen auf Feminismus. So. Da bin ich immer so ein bisschen ratlos, weil ich dann immer so das Gefühl habe, das ist halt auch keine Auseinandersetzung.
Sondern?
So. Na, das ist man tapeziert die alten Stücke mit neuen Themen. So, und das heißt aber noch nicht, dass man sich jetzt auf einer tieferen Ebene damit auseinandergesetzt hat. Dazu, auf der anderen Seite, können die Abläufe in den Werkstätten und in so Produktionsweisen. Und da hat sich schon einiges, finde ich, getan an Diskussion wie das, glaube ich, nämlich in allen Institutionen über die letzten Jahre durchaus verfangen hat, das Thema. Das heißt noch nicht, dass es sozusagen schon der richtige Weg oder so irgendwie ist, aber so die Diskussionen darüber, okay, wie produzieren wir hier eigentlich, wie können wir mehr nachhaltige Formate einbauen und so weiter. Da gab es Modellprojekte, die dann auch richtig so, also wirklich Kilowattstunden gezählt haben und einfach so, um so Dinge mal transparent zu machen. Und dann kann man, glaube ich, weiter diskutieren. Aber für mich ist auch immer die Beschäftigung mit Klima, ökologischen Fragen und so weiter, ist auch immer eine Beschäftigung mit der Hardware. Nicht nur sozusagen mit dem Thema, lass mal kurz Bilder rein, die das thematisieren oder so, sondern wirklich auch so auf der Hardware-Ebene zu gucken, okay, wie prägt das fossile Zeitalter, die fossile Mentalität eigentlich unsere Art zu denken als moderne, spätmoderne Kultur- und kunstschaffende Menschen oder insgesamt Menschen.
Mhm. Also wenn Sie sagen Hardware, geht es jetzt nicht darum, eben die Kilowattstunden zu zählen, sondern die tiefere Beschäftigung mit unserer Geisteshaltung, ja?
Oder? Nee. Hardware meine ich wirklich schon durchaus so, wie arbeiten die Werkstätten? Ja. Wie fahren die Leute zum Theater auf Proben? Und da mag man denken so, Theater ist ja auch nur ein winziger Bereich.
Eben.
Und so weiter. Ja. Genau. Aber so, wenn man anfängt, erstmal die Hardware auseinander zu untersuchen, und sei es jetzt nur, weil wir ja übers Theater reden, erstmal im Theater ist es ja erstmal das, was mich eigentlich noch mehr interessiert, als jetzt nur die thematische Beschäftigung.
Okay, also es interessiert Sie wirklich.
Ja, ich bin da ein totaler Nerd. Es ist ja auch interessant zu lesen, okay, wie funktioniert eine Raffinerie? Wie funktioniert sozusagen die Hardware einer Petromoderne? Wie funktionieren sozusagen und wie funktioniert unsere Denkweisen? Deswegen meinte ich das auch mit den sozialen Bewegungen. Das 20. Jahrhundert war sozusagen das Jahrhundert der sozialen Bewegungen, wenn man möchte. Ne? Und diese sozialen Bewegungen waren aber aufs Engste verknüpft mit der Expansion und mit dem extraktiven Wirtschaftssystem. Sozusagen die Kohle hat den Arbeiterinnen und Arbeitern, die in Kohlewerken gearbeitet haben, die Macht gegeben, zu sagen, wir räumen das nicht raus, wenn nicht das und das und das passiert. Daraufhin ist man dann auch sukzessive auf Öl geswitcht. Dieses Öl hat eine wahnsinnige Produktivkraft freigesetzt, die wiederum Freiheiten und Privilegien an Orte gebracht hat und in Gesellschaftsschichten auch und so weiter, wo man sie vorher vielleicht gar nicht vermutet hätte. Nicht, dass sozusagen die Schere nicht trotzdem bestehen bleibt. Aber diese sozialen Errungenschaften und Bewegungen, die prägen das 20. Jahrhundert, die sind aber sozusagen auf Kosten einer extraktionsbasierten Wirtschaft sozusagen gelaufen. Mhm. Und ich glaube, dass deshalb das 21. Jahrhundert gar nicht daran vorbeikommen wird, sich damit zu beschäftigen.
Gedanken des Dramatikers und Regisseurs Thomas Köck zum Klimawandel und dessen Verhandlung im Theaterbetrieb. Im Gespräch mit dem Dramatiker Thomas Köck, was ihn eigentlich ästhetisch an diesem Thema Klimawandel interessiert, habe ich ihn gefragt. Denn das muss ja wohl mehr als ein Bühnenbild sein.
Dass wir, die wir hier sitzen, über ein Thema wirklich ganz wenig sprechen und das ist Energie. Und die war aber im 20. Jahrhundert maßgeblich extraktionsbasierte Wirtschaft, hat eine Energie freigesetzt, über deren Bedingungen und Produktionsweisen wir interessanterweise wenig wissen, auch ästhetisch, literarisch, obwohl sie uns quasi all diese Privilegien, also uns im Westen und so, verschafft hat.
Also Erdölförderung oder
zum
was?
Zum Beispiel Erdölförderung und so weiter, Erdgas, Erdöl, aber eben der ganze Komplex, der dann damit zusammenhängt. Und was mich ästhetisch daran interessiert, ist, dass ich glaube, selbst wenn man jetzt von dieser Energie loskäme, selbst wenn man jetzt andere Energieressourcen oder so, oder wenn man jetzt grüne Energieressourcen anzapft, das Mindset, also die Mentalität, die würde bestehen bleiben, dass wir sozusagen eine bestimmte extraktionsbasierte, billige Energie, über die wir nicht nachdenken wollen, die einfach aus den Leitungen kommt, die da ist und so weiter. Ich glaube, das würde sich für viele Menschen im Westen fast wie eine Kränkung anfühlen.
Wenn nicht mehr genug da wäre oder wenn man nicht einfach den Hahn anzapft.
Genau.
Okay.
Und aber den Hahn anzapft und nicht darüber spricht.
Ja, so, ja, kommen wir jetzt nochmal aufs Theater zurück. Was ist dann sozusagen an der Stelle Ihre Haltung dazu oder Ihr Ansatz? Wenn Sie sagen, man muss mal vielleicht tiefer gehen und mal an dieses Mindset rangehen.
Genau, also was mich so interessiert, zum Beispiel in den Texten, die ich so die letzten Jahre geschrieben habe, zur Lastalgie zum Beispiel, da dreht sich ums Waldsterben zum Beispiel und so, ist eigentlich immer eine Verknüpfung oder ist ein Versuch sozusagen, diese ökologischen Auswirkungen nicht als getrennt vom Menschen oder von unseren eigenen Erfahrungen oder so zu betrachten und immer auch zu zeigen, inwiefern eigentlich wir auch oder Menschen, die halt mit einem bestimmten Rohstoff arbeiten oder so, auch von Auswirkungen betroffen, also diese Auswirkungen direkt erleben, wie das Familien betrifft, wie das auch Familien zerstört, wie das Kommunen zerstört oder wie das Kommunen betrifft und so weiter. Und genau, mir geht es immer so darum, quasi das so durch eine Verschränkung ein bisschen spürbar und sichtbar zu machen, dass diese Leitungen oder dass halt diese Energie oder dass diese Rohstoffe halt nicht unsichtbar sind, dass die nicht aus heiterem Himmel irgendwie hereinkommen, sondern dass dahinter halt Interessen und Menschen stehen, die das abzapfen, die das erarbeiten und die davon natürlich betroffen sind.
Dieser Begriff Solastalgia ist ja eigentlich ein Begriff, der auch meint, dass man etwas vermisst, was nicht mehr da ist. In dem Fall, glaube ich, auch ein Landschaftsbild, ne?
Ja, es geht eigentlich darum, also Nostalgie ist so der Verlust von der Heimat sozusagen, weil man an einem anderen Ort ist. Und die Solastalgie ist eigentlich, man sieht, während man an dem Ort ist, wie dieser Ort verschwindet. So, und das wurde relativ jung benannt, ist ein psychologisches Phänomen, das vor allem in der Auseinandersetzung mit indigenen Kulturen erforscht wurde, deren Habitat, also deren Wohnräume sozusagen, durch Tagebauten zerstört werden. Und die sehen das. Und das befällt die fallen in eine komische Apathie. Und dann wurde das so erforscht. Und das ist natürlich für unsere Zeit ein sehr wirkmächtiger Begriff insgesamt, weil wir natürlich eigentlich beobachten, wie nicht nur sozusagen Landschaften, wenn man sich die kaputten Wälder anguckt, verschwinden oder überhaupt die Versteppung sich zuweilen fortsetzt oder halt noch mehr Industrie und so weiter. Sondern es hat natürlich auch, und das meine ich eben, mit diesem Bewusstsein zu tun, dass da gerade insgesamt vielleicht etwas verschwindet. Also eine Wirtschaftsformation oder eine Sicherheit, die ein bestimmtes Leben garantiert hat, das so nicht mehr möglich sein wird.
Wie bringt man sowas denn auf die Bühne? Also wir haben ja jetzt schon anfangs erwähnt, das Pilzbühnenbild. Jetzt waren Pilze zum Beispiel, finde ich, auch als ästhetisches Phänomen in der Kunstszene eine ganze Zeit lang auch total en vogue. Plötzlich haben sich ganz, ganz viele Menschen aller Kunstsparten mit Pilzwachstum beschäftigt. Genau. Was vermutlich auch damit zu tun hat, dass wir es lange missachtet haben und dass es eben auch wirkmächtig ist, oder?
Genau, aber das meinte ich. Das ist natürlich dann innerhalb der Künste oder so oder innerhalb... Ja, auch im Pop oder so, manche Sachen sind dann eine Weile bedeutsam und werden, genau, beschäftigen sich viele Menschen mit und dann verschwindet das auch wieder so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz bleiben ja dann Sporen und Spuren bestehen. Und wie man das alles auf die Bühne bringt, mir ist es immer wichtig, eben von der Hardware zu denken, ne? Also ich möchte nicht nur eine Geschichte erzählen, die irgendwas vorführt oder irgendwas erzählt oder so, weil ich glaube, also weil das interessiert mich im Theater, dass man mit der Hardware zu tun hat, also mit dem Betrieb, mit einem Raum, mit Körpern und so weiter.
Das heißt, wenn Sie schreiben, haben Sie auch eigentlich schon den Zuschauerblick vor Augen? Also geht das einher mit einem Bild tatsächlich, mit einer ästhetischen Vorstellung?
Nein, jetzt gar nicht unbedingt mit einer ästhetischen Vorstellung, eher mit der Frage, welche Materialien sind da verhandelt? Also welches Material verhandle ich jetzt gerade im Text und was heißt das aber dann für das Material auf der Bühne? Wenn der Text jetzt einfach ökologische Fragen behandelt und dann macht man sich quasi in der Ausstattung nicht einen Gedanken darüber, irgendwie, okay, wie berücksichtigen wir das sozusagen auch in der Bühnenbild oder im Kostüm oder wie verhalten wir uns dazu oder so, dann ist das, dann kriegt es eine Form von, ja, oder bekäme das eine komische Beliebigkeit oder so, die künstlerisch interessant sein kann, wenn man sie dann radikal durchzieht. Mich interessiert sozusagen wirklich so ein bisschen der Apparat, der dahinter läuft und wie funktioniert der, aber mich hat einfach die Frage beschäftigt, was eine Gesellschaft, die auf einer bestimmten extraktionsbasierte Wirtschaft sozusagen aufbaut und ein großes Tabu kennt, nämlich Wachstum darf nicht enden, wohin das führt. So, und so habe ich eigentlich angefangen, mich mit so ökologischen Fragen oder so zu beschäftigen und der Frage nach Natur und so. Und zum Beispiel, als wir hatten in Wien mal ein Stück gemacht, das war 2015, 16, mit einem Chor von Jugendlichen, die sozusagen beschließen, sie haben keine Lust, das Erbe anzutreten, das ihnen hinterlassen wird, weil es ist ziemlich kacke. Wir haben eine Gesellschaft, die irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise total zukunftsgläubig ist und glaubt, dass die Zukunft sozusagen immer besser sein wird. Es hat, dieses Versprechen hat sich aber die letzten 20 Jahre, 15, 20 Jahre sehr stark, auch ein sehr modernes Versprechen des 20. Jahrhunderts, die ganzen politischen Utopien waren immer auf die Zukunft gerichtet. Und wir erleben jetzt, die letzten 15, 20 Jahre so, dass dieses Versprechen nicht hält. Wir können uns aber keine andere Welt vorstellen, die nicht so funktioniert, aktuell. Und mit wir meine ich sozusagen den Diskurs, der rund um dieses Versprechen, das eigentlich nicht haltbar ist, eines ewigen Wachstums und Fortschritts gebaut ist. Wir können uns den aktuell nur apokalyptisch vorstellen.
Mhm. So, und jetzt machen wir vielleicht den Sack zu. Und mit dem, womit wir angefangen haben, nämlich mit dem politischen Wandel, verändert sich denn die Erzählung im Theater oder das eigene Schreiben mit Blick auf das, was in dieser Welt politisch sich gerade verändert, nämlich eigentlich ein umso größeres Wachstumsversprechen? Also, was wir erleben, ist ja von all diesen mächtigen Männern der Welt nicht eine Abkehr, sondern eine Betonung dessen, wie es weitergeht, nämlich so, wie es immer war. Verändert sich dann auch ein Schreiben? Und wen erreicht man dann vielleicht nicht mehr? Oder der Kampf wird ja härter.
Mhm. Ja, ja, auf allen Ebenen. Ne? Die Schere geht auch weiter auseinander und so. Also ich habe bei meinem Schreiben oder bei meiner Auseinandersetzung die letzten Jahre jetzt einfach gemerkt, mich interessiert wirklich eigentlich mehr als jetzt eine große politische Forderung. Also mich interessiert wirklich, was ist die Wurzel von dieser, ich nenne das jetzt mal so fossilen Mentalität oder so, die uns auszeichnet. Weil wir tragen Plastik, wir fahren in Plastik rum, wir sprechen in Plastik, wir hören durch Plastik, wir hören. Also so, das ist jetzt ein Beispiel von vielen, wie man so, um extraktionsbasierte Wirtschaft im Alltag sozusagen sichtbar zu machen. Und das interessiert mich eigentlich mehr. Und zwar einfach, glaube ich, vor dem Hintergrund, dass wir ohne zu realisieren, inwiefern wir eigentlich von all diesen Ressourcen umgeben sind und inwiefern die unseren Alltag extrem prägen und unsere Denkmuster, unsere Selbstverständlichkeit, mit denen wir aufstehen und in die Arbeit gehen, die Art und Weise, wie das Geld von A nach B geht und so weiter. Wenn wir das nicht erstmal realisieren und strukturiert betrachten als etwas uns Fremdes eigentlich und nicht mehr als das, was uns sozusagen unausgesprochen aus der Leitung, ohne dass wir darüber nachdenken, entgegenkommt, dann, glaube ich, kann man auch darüber nachdenken, aha, wie kann man davon denn auch loslassen? Also ich habe da wirklich das Gefühl mittlerweile, weil dieses Peak Oil, man sagt, ah ja, das Erdöl, das ist gar nicht mehr so ein großes Thema, weil das, wir lösen uns ja schon davon ab und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir als westliche Gesellschaft, wie auch immer, eine Ahnung davon haben, wie, was das für eine Änderung des eigenen Denkens auch benötigt. Und auf der fußt natürlich dieses ganze retroaktive Versprechen. So wie früher ist es super, weil da muss man nichts ändern, man wird in seiner eigenen Meinung bestätigt und man muss sich nicht mehr unangenehme Fragen und so weiter stellen. Und wie prägt das unsere Denkweise? Was heißt das, wenn du einen Körper hast, in dem Mikroplastik theoretisch schon vorkommt, weil du es durch Fische aufgegessen hast? Also wir sind so eng damit verknüpft, aber wir beschäftigen uns quasi noch immer zu wenig damit.
Thomas Köck über Klimawandel und Theaterbetrieb. Und morgen geht's in unserer Serie weiter mit der Architektur. Es gab eine kurze Euphorie, nachdem in Syrien Machthaber Assad gestürzt worden war. Allerdings auch bald Bedenken, was es von dieser extremistischen Übergangsregierung zu erwarten. Das Land ist im Chaos und es trifft auch diejenigen, die eigentlich ja ganz gesittet vor sich hin proben wollen, die Musiker der Oper von Damaskus. Moritz Behrendt hat sie getroffen, Menschen, die befürchten, dass die kulturelle Freiheit unter den islamistischen Machthabern verkümmert.
To play music again.
Endlich wieder Musik machen zu können, das war Anfang des Jahres der große Wunsch von Operndirektor Misak Bahbudarian und seinen Musikern. Mit Ungewissheit blickten sie auf ihre Zukunft im neuen Syrien. Seither ist viel passiert im Land, politisch, nicht musikalisch. Massaker an den Alawiten im Frühjahr, ein Selbstmordattentat in einer Kirche in Damaskus, zuletzt Gefechte im Südwesten des Landes mit brutalen Übergriffen auf Angehörige der religiösen Minderheit der Drusen. In der Folge bombardierte die israelische Luftwaffe das Verteidigungsministerium im Zentrum von Damaskus.
Es war ungefähr 11:45. Ich war in meinem Büro und habe die erste Explosion gehört. Es war sehr nah.
Durch die zersplitterten Fenster aus Bahbudarians Büro kann man das Verteidigungsministerium sehen. Es liegt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der zweite Einschlag an diesem Mittwoch im Juli war mächtiger. Die israelische Bombe richtete auch am Opernhaus erhebliche Schäden an.
Dann haben wir geschaut, was alles mit dem Gebäude passiert ist. Es war katastrophal.
Zerbrochene Fensterscheiben, eine explodierte Wasserleitung, eine zerstörte Harfe. Die Schäden an der Oper sind nur materiell, aber auch ein Zeichen. Ein sicherer Ort für Musik ist Syrien derzeit nicht.
Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, was wird passieren. Hauptsache für uns jetzt ist Sicherheit, weil ohne Sicherheit, man kann nichts machen. Man kann keine Musik machen, man kann keine Kultur machen.
Ayub Habash ist Trompeter, hat früher hier im Sinfonieorchester gespielt. Jetzt studiert und musiziert er in Berlin. Er ist zu Besuch gekommen und fühlt mit seinen alten Kollegen mit, wenn sie über ihre Sehnsüchte sprechen, über ihre Ängste.
It's sad because you have to give hope for the people.
Es ist traurig, denn man muss den Menschen Hoffnung geben, den Musikern und der Gesellschaft. Wenn Kultur und Künste wegfallen, dann macht uns das depressiv. Das ist wirklich ein Problem.
You will have more depression and this is a big problem.
Ein einziges Konzert haben die Musiker im letzten halben Jahr gespielt. Ein italienischer Abend mit viel Filmmusik und Unterstützung der italienischen Botschaft in Damaskus.
It was great concert.
After six months, das erste Konzert nach 6 Monaten. Wir haben so sehr danach gedürstet.
Starving for playing.
Sagt die Pianistin Rahman Nasri. Nicht nur für die Musiker war das Konzert ein einmaliges Erlebnis.
The audience were amazing.
Das Publikum war wunderbar. Es gab viel Applaus. Sie haben gejubelt. Einfach nur großartig.
So, it was amazing.
Wann sie das nächste Konzert spielen können, das weiß Rahman Nasri ebenso wenig wie Operndirektor Bahboudarian. Viel Vertrauen in das Kulturverständnis der neuen islamistischen Machthaber haben die Musiker nicht. Pianistin Rahman Nasri unterrichtet auch an der Musikhochschule. Für ihre Absolventen hat sie derzeit einen Ratschlag.
Ich sage ihnen, geht weg. Sucht eure Zukunft anderswo.
Go find your future.
Einige seiner Musiker haben in den letzten Monaten das Land verlassen, andere sitzen auf gepackten Koffern, erzählt Dirigent und Operndirektor Bahboudarian. Auch er habe schon daran gedacht, aufzugeben.
For the moment I feel that I have big responsibility.
Aktuell verspüre ich eine große Verantwortung, einen Raum für Musik zu erhalten, Gelder zu organisieren, den Musikern die Möglichkeit zu verschaffen, zu proben und auch aufzutreten. Wenn ich das nicht mehr kann, dann gehe ich.
If I can't do this, I will leave for sure.
Stimmen aus dem Opernhaus von Damaskus. Auch das Musizieren in dem Land im Ausnahmezustand ist also äußerst schwierig. Die Nominierten für den Friedrich-Luft-Preis stehen fest. Der Preis wird jedes Jahr von Deutschlandfunk Kultur gemeinsam mit der Berliner Morgenpost vergeben für die beste Inszenierung in Berlin und Potsdam. Meine Kollegin Susanne Burkhardt von Rang 1 war in der Jury, die jetzt 10 Inszenierungen nominiert hat. Erfolgsproduktionen wie Florentina Holzingers Sancta oder der Abschiedsabend für René Polesch an der Volksbühne. Der Schnittchenkauf sind dabei, ebenso wie ganz, ganz kleine Produktionen, zum Beispiel der Produktion des Rambazamba-Theaters.
Naja, wir versuchen ja wirklich genau solche Produktionen zu entdecken in der Vielfalt der Berliner Theaterlandschaft, weil die großen Produktionen ja eh schon oft ausgezeichnet sind und eine große Aufmerksamkeit erfahren. Also bei Rambazamba zum Beispiel, das war eine Produktion in der Regie von Milan Peschel, Mord im Regionalexpress hieß es. Und da hat uns besonders überzeugt die enorme Spielfreude, diese Spielenergie der Akteure von Rambazamba. Das sind ja Menschen mit Beeinträchtigungen zum Teil. Und in dem Stück geht es einerseits um DDR-Geschichte, die hier verhandelt wird. Es geht auch um Identitätsfragen, aber das alles wird halt sehr lässig und sehr spielerisch und sehr fröhlich auch verhandelt unter dem Motto, es gibt keine falsche Richtung. Es dauert höchstens etwas länger, könnte man sagen. Dann vielleicht noch der Lola Arias-Abend aus dem Gorgi-Theater, Los Dias Afuera, The Days Out There. Das ist so eine Kooperation von ganz verschiedenen Bühnen. Da erzählen 6 Personen von ihren Erfahrungen in argentinischen Gefängnissen. Das ist so eine Mischung aus Doku-Theater und Musical. Und da hat die Jury besonders überzeugt, wie stark diese Selbstermächtigung ist, die da aus diesem Abend spricht und wie viel wir erfahren in der Regie von Lola Arias über diese Lebenswege, wie sie das halt sichtbar gemacht hat und nachvollziehbar.
Mehr zur Nominierung können Sie nachhören im Podcast von Rang 1 von heute. Und wir kommen hier bei Fazit jetzt zur Kulturpresse. Schau, an diesem Samstagabend hat Ulrike Timm den Blick zurück auf die Feuilletonwoche geworfen.
Ich bin mit jüdischen Werten aufgewachsen, mit humanistischen Werten. Das wird alles mit Füßen getreten, ruft der israelisch-schweizerische Historiker José Brunner in der Süddeutschen Zeitung angesichts der Bilder ausgemergelter palästinensischer Kinder in Gaza. Eigentlich könne er derzeit gar kein ordentliches Interview führen. Zur deutschen Debatte meint Brunner, ich finde es sehr problematisch, wenn die Nachfahren der Täter des Holocaust sich heute nicht deutlich äußern wollen angesichts von Kriegsverbrechen. Man müsste eine Sprache der Kritik finden, die weder pro-israelisch noch pro-palästinensisch ist, sondern die Situation sehr nüchtern beschreibt. Konjunktiv man müsste. Das wirft zugleich ein Licht darauf, wie schwer bis unmöglich das ist, eine nüchterne Beschreibung. José Brunner, der schon im Studium in Jerusalem einer jüdisch-arabischen Studentenbewegung beitrat, der an den Universitäten Tel Aviv, Harvard und Zürich lehrte und der bis heute den Beirat des Sigmund Freud-Instituts in Frankfurt leitet, stellt im Gespräch mit der Süddeutschen auch klar: Ich persönlich spreche nicht von Genozid, sondern von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Denn ich glaube nicht, dass die israelische Regierung die Absicht hat, einen Genozid zu begehen. Sie hat die Absicht, die Palästinenser loszuwerden. Nicht nur im Gazastreifen, auch im Westjordanland. Das ist ein Wunsch nach Vertreibung und absolut verwerflich und verbrecherisch. Aber es ist nicht dasselbe wie pure Vernichtung. Der israelische Historiker José Brunner in der Süddeutschen Zeitung. Der Historiker Karl Schlögel weiß anschaulich zu erzählen. Seine Einschätzungen sind stets unterlegt von persönlicher Erfahrung. Kaum jemand kennt Osteuropa so wie er. Jetzt wird ihm der Friedenspreis des deutschen Buchhandels zuerkannt, was in den Feuilletons auf große Zustimmung stieß. Schlögel sei ein Warner und Aufklärer, titelt die Frankfurter Rundschau, und die Frankfurter Allgemeine meint, seine Expertise für osteuropäische, speziell russische Geschichte des 20. Jahrhunderts sei unerreicht. Die Zeit stellt zwei Stimmen zum Friedenspreisträger ins B einander gegenüber. Friedenspreis für Karl Schlögel ja unbedingt und nein bitte nicht, so heißt es in der Wochenzeitung. Zeitautor Alexander Kammann beeindruckt, dass Karl Schlögel sich früh und leidenschaftlich auch für eine militärische Solidarität mit der von Putins Russland überfallenen Ukraine ausgesprochen hat. Das erinnere daran, dass man, Zitat, den Friedenspreis nie mit einem Preis für Pazifismus verwechseln dürfe. Peter Neumann dagegen meint, die Jury muss sich fragen lassen, ob sie ihrem Statut nachkommt, in dem es heißt, der Preis diene dem Frieden, der Menschlichkeit und der Verständigung der Völker. Man muss Frieden nicht mit Pazifismus verwechseln, um zu erkennen, dass es jenseits der eingeübten Diskurslogiken ein Denken gibt, das sich nicht immer gleich in Maximalforderungen erschöpft. Beide Sichtweisen zum neuen Friedenspreisträger Karl Schlögel finden Sie in der Zeit. Die Welt ist laut, laut ist schön, schrieb Ernst Jandl einmal, ob er das zur heutigen Weltgemengelage wohl wieder sagen würde. Jandl hatte mit seinem grimmigen Antikriegspoem Schützenkrimm bereits 1957 einen Sound getroffen, der zwischen Politik und Pop schwebte. Vor 100 Jahren geboren, befreite Jandl als Entfesselungskünstler die Sprache und sich selbst, lesen wir in der Neunzürcher Zeitung. Seine Gedichte können als sprachliche Anleitungen für die großen Auseinandersetzungen unserer Zeit gelesen werden, meint gar die österreichische Schriftstellerin Theresa Preauer in der Süddeutschen. Sie deutet Jandls berühmtes Gedicht Lichtung über die Verwechslung von rechts und links bzw. lechts und rings politisch. Wir, das Volk, die USA, Europa, Frieden, Waffenlieferung, Atomenergie, River, Riviera, Religion, Demokratie – all diese Wörter suchen doch gerade heute wieder ihre Plätze zwischen links und rechts, oben und unten, schreibt Präauer in ziemlichem Rundumschlag. Wie finden wir da Wahrheit, könnte man gleich weiterfragen. 300 Quantenphysiker zogen sich für die Suche nach ihrer Wahrheit nach Helgoland zurück. Die Hochseeinsel ist ihnen ein mythischer Ort, und zwar, weil der von Heuschnupfen geplagte Werner Heisenberg sich einst dorthin, wo im Sommer kaum Pollen herumfliegen, zurückzog, um einen der grundlegenden Aufsätze zur Quantenmechanik zu verfassen. Wem dieses Spezifach per se zu hoch ist, den Fachleuten geht es manchmal ebenso. Die FAZ zitiert eine junge Professorin, die es ganz unverblümt so auf den Punkt brachte. Ich verstehe die Quantenmechanik nicht. Dabei arbeite ich seit Jahren darüber, aber das ist ziemlich verbreitet, denke ich. Näheres über dieses nerdige Fach, das unter anderem das Problem einer zugleich toten und lebendigen Katze kennt, erfahren nicht nur Physikaficionados in der Frankfurter Allgemeinen. Der große Theatermann Bob Wilson hätte womöglich auch noch für solche Paradoxien Bilder, Bewegung, Licht und Töne gefunden. Für die Frankfurter Allgemeine war Wilson der Star von einem anderen Stern, ein Meister der Traumlogik. Dem Tagesspiegel gilt der jetzt mit 83 Jahren verstorbene Künstler gar als der letzte große Magier. Und doch schreibt Rüdiger Schaper in seinem Nachruf auch angenehm bodenständig über diesen großen Theatermenschen. Bob Wilson, der Texaner, liebte sehr die Werke von Heiner Müller, dessen Hamlet-Maschine er gleich mehrfach inszeniert hat. Dazu meint der Tagesspiegel, der Dramatiker aus dem Osten, der Whisky trank, inspirierte den Amerikaner, der Wodka nahm. Wenn es einen Theaterhimmel gibt oder irgendeine höhere Gerechtigkeit, dann treffen sich die beiden jetzt an der Bar.
Das war die Kulturpresseschau von Ulrike Timm. Und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.